Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurna und ich freue mich, Sie heute in diesem Tag begleiten zu dürfen. Heute, an diesem Mittwoch, den 10. Dezember, begeben wir uns in fremde Gewässer. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Segelboot irgendwo zwischen den Lofoten, Spitzbergen und Grönland. Vor Ihnen Wale, unberührte Natur und die große Frage, wie wir all das bewahren können. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Expeditionssegler und Biologen Clemens Stecher. Wie er beim Safari-Segeln Menschen zu Botschaftern der Natur macht, warum Feedback auf See anders funktioniert als in vielen Unternehmen und was wir von der englischen Segelkultur für unseren Alltag lernen können, erklärt er uns nebenbei auch noch. In der nächsten halben Stunde geht es also um Mut zur Veränderung, um echte Lernkultur und um die Verantwortung, unseren Planeten zu schützen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der österreichische Gewerbeverein wird von seinen Mitgliedern getragen und lebt auch vom Engagement seiner Mitglieder. Aber wie können sich jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich einbringen und den Verein mitgestalten? Das fragen wir jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was kann man als Mitglied im ÖGV tun und wie ist der Umgang unter den Mitgliedern untereinander?
Bei uns geht's fair, respektvoll und im Prinzip freundschaftlich um. Also das ist unser großes Ziel. Wir wollen Vertrauen aufbauen und in gewisser Weise eine Business-Freundschaft aufbauen. Und wie funktioniert das wirklich? Da sind die Mitglieder gefragt, wer Themen einbringt, wer vielleicht selbst eine kleine Veranstaltung bestreiten möchte, digital oder live, der engagiert sich hier, der bringt einen Mehrwert ein. Man muss sich bei uns keine Sorgen machen, bei uns reicht oft einzuwerfen das Thema und vielleicht auch die ein oder andere Expertise, Person, die hier mitwirken soll. Wir organisieren das alles, das machen wir, das können wir ganz gut. Und wenn ich sage Expertise zeigen, dann ist das nicht im Sinne vom Herschenken, sondern es ist im Sinne von Lernen, anderen verständlich machen, was ich mache und wie sie davon profitieren können, was sie machen können. Wir achten darauf, dass wir keine Verkaufsshows abhalten, das wollen wir nicht. Also dieses Schau, was ich habe und bei mir kriegst du es günstiger, das ist nichts für uns. Bei uns geht es, wie ich es gesagt habe, um den langsamen Aufbau von Vertrauen. Das ist das, wo im Endeffekt tatsächlich dann auch Geschäftsmöglichkeiten daraus entstehen. Das braucht Zeit. Wer erwartet, dass man sich hier nur hersetzen muss und dann fällt das Geschäft vom Himmel, der hat das Wesen von Verein, gemeinsam vorangehen, nicht verstanden.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Clemens Stecher, bei uns im Podcast-Studio. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, hallo Sascha, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ich freue mich auf ein tolles, interessantes, inspirierendes Gespräch mit dir.
Lieber Clemens, wir halten es in dieser Podcast-Serie immer so, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern die Gäste selbst vorstellen lassen und ich würde dich bitten, einfach kurz zu erklären, wer du bist, was du machst und was du sonst noch sagen willst.
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Clemens Stecher, ich komme aus Tirol. Ich brenne für viele Dinge, aber vor allem für die Natur, für das Unterrichten, für das Wecken von Begeisterung in meinen Kollegen, Mitreisenden, Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten. Ich war ganz lange an Schulen, an universitären Einrichtungen als Ausbilder, als Trainer, als Lektor angestellt im pädagogisch-didaktischen Bereich und immer schon habe ich dafür gebrannt, Begeisterung zu teilen und mich mit meiner Erfahrung einzubringen und in meinen Mitmenschen, Mitreisenden eben Begeisterung zu wecken. Das ist mein größter Lohn, das liebe ich. Und meine Themen sind Natur und Segeln. Das ist eigentlich das, was ich wirklich will. Das schätze ich, dafür brenne ich.
Jetzt hast du es eh schon gesagt, Clemens. Also ich muss jetzt gleich einen kleinen Disclaimer machen, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie sich nicht wundern, wenn wir beide manchmal in unseren heimatlichen Dialekt verfallen. Wir sind ja ursprünglich gar nicht weit voneinander aufgewachsen. Du hast gesagt, du warst lange im universitären Betrieb. Da muss man jetzt dazu sagen, du bist ja studierter Biologe. Hast dich aber dann entschieden, irgendwann ins Unternehmertum zu wechseln und hast aber nicht irgendein Unternehmen gegründet, sondern du bringst Leute aufs Wasser. Erzähl uns mal was dazu, was du da genau machst.
Ja, das ist genau richtig und ich kann dir gleich schon sagen, Sascha, das war überhaupt nie geplant. Was ich momentan mache, ist kurz erklärt Folgendes. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Der erste Geschäftsbereich ist die Ausbildung von Profiseglern im englischsprachigen Raum und englischsprachigen System. Das heißt, wir bilden Skipper aus, damit sie wirklich professionell arbeiten können. Also Skipper sind die Steuermänner, die Bootsführer von Segelbooten. Die bilden wir professionell aus. Das ist der eine Geschäftszweig. Und der andere Geschäftszweig ist es, dass wir mit Expeditionssegelbooten Leute dorthin bringen, wo die Natur noch so richtig ursprünglich wunderschön, aber auch verlässlich ist. Und dort wollen wir die Begeisterung wecken in unseren Mitseglerinnen und Mitseglern für die Natur, wollen Verständnis wecken für die Gefährdung dieser Natur und auch etwas Multiplikatoren sein. Wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass man diese Natur, die wir so wunderbar erleben dürfen, die uns so erfüllt mit ihren Erlebnissen und Angeboten, dass wir die auch schützen müssen. Und das ist unsere zweite Mission.
Das kann ich mir jetzt im Grunde genommen so vorstellen, wenn ich jetzt an irgendeinen ganz speziellen Ort hin will, wo man mit einem normalen Kreuzfahrtschiff, sage ich jetzt einmal, nicht hinkommt, dann rufe ich bei dir an und gehe mit dir auf eine Segeljacht. Erklär uns einmal da ein bisschen, was da genau passiert. Ist das für jedermann? Muss ich da segeln können? Ist das...
Ja, also du hast schon recht, wenn du sowas erleben willst, dann kannst du mich entweder anrufen oder aber noch viel besser über unsere Homepage einfach dir ein Bild von dem machen, was wir eben anbieten. Es ist nicht so, dass wir Wunschturns durchführen für unsere Kundinnen und Kunden, sondern wir haben einen fixen Turnplan, einen Expeditionsplan. Du kannst dir dann aussuchen, wo immer du mitsegeln willst, wann du mitsegeln willst und zu welchen Themenschwerpunkten du mitsegeln willst.
Aber wenn du jetzt sagst Expedition, das heißt, dass da ist schon auch immer eine Art wissenschaftliche Begleitung dann mit dabei, oder?
Ja, also Expedition ist vielleicht ein bisschen missverständlich, also es ist expeditionsähnlich, würde ich sagen. Es ist so, dass wir unterschiedlich tief ins Thema Expedition einsteigen. Es gibt so Turns, die würde ich als Expedition Light bezeichnen. Das sind zum Beispiel Segelturns rund um die Lofoten in Norwegen, wo wir wirklich in einer gesicherten Infrastruktur unterwegs sind. Unsere Mitseglerinnen aber auch ein bisschen Expeditionsfeeling bekommen. Und du hast schon recht, wir führen die Leute dort ein in die traumhafte Natur. Wir machen Walbeobachtungen, wir machen Vogelbeobachtungen und eben wir sind auch in Kontakt mit Wissenschaftlern vor Ort und unsere Beobachtungen sind nicht nur reiner Selbstzweck, sondern unsere Beobachtungen fließen immer auch ein in Forschungsprojekte, die entweder vor Ort stattfinden oder in internationale Datenbanken. Das heißt, wir trachten danach nicht rein zum Selbstzweck und zum reinen Vergnügen zu unterwegs zu sein, sondern wir versuchen auch, einen übergeordneten Sinn darin zu erfüllen. Und das tun wir auch und sind gut vernetzt im universitären Bereich. Also das ist unser Anspruch.
Und in meiner bisschen Vorrecherche habe ich ja jetzt auch erfahren, in der Zwischenzeit habt ihr auch tatsächlich ein eigenes Expeditionsboot, also wirklich eines, das euch gehört und nicht mehr nur für die Fahrten, also nur, aber das natürlich nicht mehr nur gemietet wird, sondern das wirklich bei euch im Eigentum steht. Wie kommt man zu so einem Boot oder wie geht man das eigentlich an? Ich stelle mir das nämlich immer doch sehr schwierig. Ein Boot ist ja nicht eine Investition von 10.000 Euro oder sowas, sondern da kommt ja schnell ein Batzen Geld, wie man bei uns in Tirol sagt, zusammen.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, es ist ja so, wir starten ja nicht von null an, sondern wir sind ja schon länger im Geschäft. Also eigentlich seit 15 Jahren, seit 9 Jahren mache ich das Ganze hauptberuflich. Und wir haben in den letzten Jahren sehr häufig hochqualitative Expeditionssegelboote angemietet zu diesem Zweck und haben uns da sehr gut in die Thematik eingearbeitet. Wir gelten auch als Spezialisten für genau diese Art von Boot, die wir jetzt gekauft haben. Das sind Aluminium gebaute Segelboote aus Frankreich. Die Franzosen, die sind weltweit bekannt für die höchste Qualität ihrer Aluminiumboote, Expeditionssegelboote. Ja, und dadurch, dass wir uns in diesem Bereich eben mittlerweile eine Expertise angeeignet haben, haben wir natürlich auch entsprechende Insider-Informationen und wurden informiert als ein wirklich seltener Fall quasi schlagend wurde, nämlich dass so ein Boot zum Verkauf stand. Es ist ein gebrauchtes Boot, das wir gekauft haben von einem Privateigentümer, der nur unter Anführungszeichen im Mittelmeergebiet unterwegs war die letzten 2-3 Jahre. Und wir konnten das Boot kaufen, bevor es offiziell am Markt zur Verfügung war und haben so dieses Insiderwissen nutzen dürfen, haben ein sehr, sehr tolles Expeditionsboot gekauft. Du hast recht, es ist natürlich eine große Investition, aber wir wissen ja aus den letzten Jahren auch, mit welcher Art von Umsatz wir rechnen dürfen, mit welcher Art von Auslastung wir rechnen dürfen. Und es ist eine Rechenaufgabe einfach und eine finanzmathematische Aufgabe, zu überprüfen, ob sich das Ganze tragen wird oder nicht. Und wir gehen davon aus, es wird sich tragen. So, es muss einfach so weiterlaufen, wie es bisher gelaufen ist. Und wir bieten jetzt eben auf diesem Expeditionssegelboot hochqualitative Segelturns an, wo wir Segeln auf Top-Niveau verbinden mit höchstem Komfort und höchster Sicherheit und auch Naturkunde auf höchstem Niveau. Also das sind die drei Dinge, die wir unter einen Hut bringen wollen. Und das Ganze mit einem Anspruch an Nachhaltigkeit, an ökologischem Bewusstsein und auch an Wissensvermittlung. Das ist unser Ding sozusagen. Man könnte in einem Schlagwort dazu sagen, es ist sowas wie Safari-Segeln auf Top-Niveau.
Safari-Segeln, schönes Wort.
Ja, und alles ist klar, oder?
Ja, genau. Clemens, jetzt, ich würde gern einen Schritt zurückgehen, nochmal an den Beginn deiner unternehmerischen Karriere. Mhm. Zwei Sachen, die mich da ein bisschen interessieren. Zum einen, wie kommt man aus den Bergen mitten in Tirol dazu, professioneller Segler zu werden? Das liegt jetzt nicht gerade auf der Hand. Vielleicht viele wissen es nicht, der größte See in Tirol ist der Aachensee. Das ist jetzt gemessen an den meisten eher eine Lacke. Und das Zweite ist, wie ist denn dir am Anfang ergangen mit dieser Umstellung vom universitären Betrieb, aus diesem Lehrersein eigentlich herauszukommen, in die Unternehmerwelt hineinzugehen? Hast du spezielle Ausbildungen auch gemacht, um unternehmerisch etwas schon dazu zu lernen, oder warst du da einfach hands-on und hast dir Informationen geholt? Was waren da so deine schwierigen Sachen?
Also gern der Reihe nach. Du hast mich gefragt, wie ich zum Segeln gekommen bin und wie komme ich aus Tiroler zum Profisegeln. Ja, es ist gar nicht zu unterschätzen. Die österreichische Freizeitskipper-Szene ist eigentlich überraschend groß. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sehr gut segeln können. Und wir alle wissen, dass die nördliche Adria quasi als das unter Anführungszeichen Meer der Österreicher gilt. Und genauso habe ich angefangen. Ein guter Freund von mir, der hat mich mitgenommen. Ich war, glaube ich, 21 zu meinem ersten Segelturn in der Adria und es war um mich geschehen. Ich war dem Thema sofort verfallen und habe dann begonnen, meine eigenen Segelausbildungen zu absolvieren. Und schon damals, als ich ein ganz junger Mann, also mit Anfang 20, meine Segelausbildungen durchlief, hat mich ein Satz wahnsinnig interessiert und elektrisiert, nämlich einer unserer Ausbildner hat damals gesagt, hey Burschen, aber wenn ihr wirklich segeln lernen wollt, so richtig, dann müsst ihr nach England. In England, da sind die Profis am Werk. Und das hat mich so elektrisiert und ich habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, das klingt so verlockend, das möchte ich machen. Und habe dann irgendwie, nachdem ich die österreichischen Lizenzen erworben hatte, mich tatsächlich privat damals noch in den Zeiten, wo also Internet gerade so entstanden ist, irgendwie Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, damals habe ich mir meine Ausbildungen in England selber zusammengeschustert, noch am Telefon mit irgendwelchen englischen Segelschulen. Ja, und habe dann dort diese hochwertigen Lizenzen erworben. Das war intensives Training damals. Diese Ausbildungen der Royal Yachting Association, also RYA, die gelten auch heute noch als der Goldstandard in der Segelwelt. Und ich habe dann einfach alle diese Segelausbildungen durchlaufen. Und es war extrem herausfordernd für mich einerseits, aber andererseits auch erfolgreich und deswegen befriedigend. Und ich habe dann irgendwann alle Lizenzen in England auch gehabt, bis zur höchstmöglichen Lizenz, und habe dann selbst begonnen, in diesem englischen System die Trainerausbildung zu durchlaufen. Das ist ja immer mein Thema. Ich will ja immer auch weitergeben. Ich will immer auch Menschen trainieren. Das ist mein ursprünglicher Brotberuf. Das kann ich gern, das kann ich gut, das mag ich gern. Also habe ich es auch da gemacht. Und dann habe ich einfach irgendwann mal angefangen, selber diese englische Ausbildung anzubieten, neben meinem Job an der Uni und Pädagogischen Hochschule. Und wieder erwarten ist das Ganze viel schneller und viel dynamischer gewachsen als jemals vermutet. Ja, und irgendwann habe ich dann gespürt, boah, das Ding, das nimmt wirklich Fahrt auf, und ich muss mir jetzt überlegen, steige ich da ganz ein oder bleibe ich an der Uni zurück? Ich habe dann gespürt, ganz egal, was ich gerade tue, auf der anderen Seite fehle ich gerade. Ich sollte jetzt eigentlich auch für mein Segeltrainingszentrum was machen, wenn ich gerade an der Uni war, oder umgekehrt. Ich müsste was für die Uni machen, wenn ich gerade am Boot war. Also musste ich mich entscheiden und habe mich ganz schnell entschieden eigentlich. Und bin jetzt seit 9 Jahren hauptberuflich in diesem Segelbusiness und habe keine Sekunde diesen Schritt bereut. Keine Sekunde. Das ist die Kurzfassung meiner Geschichte.
Kurzfassung, eine sehr lange Geschichte.
Entschuldige.
Du hast aber die Segelschule selber nicht in Österreich, sondern die ist tatsächlich in England.
Ja, das ist richtig. Also ich bin tatsächlich firmenmäßig und kommerziell sozusagen in England beheimatet. Unsere Firma ist dort gemeldet. Genau, und das war unter anderem auch ein großer Vorteil damals in der Zeit von Corona. Also wir wurden dann als englische Firma behandelt, sonst hätten wir wahrscheinlich gröbere Schwierigkeiten gehabt, wieder nach England reinzukommen und dort unserem Business nachzugehen. Das bewährt sich einfach, das bewährt sich. Wir sind auch lokalisiert in dem Top-Bereich des Segelsports in Südengland, im Solent, so heißt diese Wasserstraße. Das ist das Segelzentrum weltweit. Das ist so, Sascha, wir beide sind Tiroler, wenn wir das mit dem Skifahren vergleichen würden, ist der Solent in England sowas wie Kitzbühel und St. Moritz.
Okay.
In einem sozusagen. Dort trifft sich alles, dort sind die besten Schulen, dort läuft alles. Das ist das Zentrum, das Mekka der Segelwelt. Und dort sind wir auch beheimatet.
Wenn du jetzt beide Welten kennst, was würdest du denn jetzt sagen, jetzt aus einer unternehmerischen Sicht heraus, was sind denn da die größten Unterschiede, oder gibt es überhaupt Unterschiede? Ticken die Engländer ähnlich wie wir Europäer oder wie wir Zentraleuropäer, oder gibt es da in der Mentalität, in der Herangehensweise, wie man Dinge anpackt, Unterschiede?
Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, ich kann das gar nicht so generell festmachen. Ich kann das nur in Bezug auf meine Partner vor Ort festmachen, wo ich keine wahnsinnig gravierenden Unterschiede feststellen kann. Was mir sehr gut gefällt an meinen englischen Partnern, ist die Höflichkeit, Freundlichkeit und auch Verbindlichkeit. Das mag ich sehr gern, das mag ich sehr gern. Ich mag auch gern, dass Kritik durchaus Platz hat. Die Engländer, die Angelsachsen überhaupt, sind Leute, die können tendenziell mit Kritik, und das ist vielleicht schon ein genereller Unterschied, können mit Kritik tendenziell mehr anfangen als wir deutschsprachig geprägten Mitteleuropäer. Für uns sind ja Fehler immer die schrecklichen Feinde, um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben hier eine Fehlerkultur, die man mal überdenken sollte. Und die Angelsachsen,
ja,
die sprechen eher davon, dass sie sagen, Mistakes are your friends. So, also nur wenn du draufkommst, wo du auch Lücken hast, dann kannst du dich weiterentwickeln. Das heißt, dort ist ein direktes Feedback, ein wertschätzendes Feedback, integraler Bestandteil jeglicher Zusammenarbeit. Und dieses Feedback, das wird fein säuberlich getrennt von einer Einschätzung und Bewertung der Persönlichkeit. Es geht nur um ein Feedback in Bezug auf dieses oder jenes Arbeitsthema, in Bezug auf dieses oder jenes kleines Kapitel, nicht über dich als Mensch. Und das sind diese Angelsachsen und meine Kollegen in England und auch die Royal Yachting Association viel eher gewohnt als wir. Und deswegen wird Feedback tendenziell nicht als Kritik an der eigenen Person empfunden, sondern eher einfach als konstruktive Hilfe darüber dazu, was man vielleicht businessmäßig oder auch einfach inhaltlich besser machen kann. Und so kann man sich gut weiterentwickeln. Ja.
Das klingt super spannend. Was mich jetzt da noch dazu interessieren würde, wäre, glaubst du, dass das generell in England so ist oder betrifft das jetzt vielleicht euch im Segelsport auch tendenziell mehr? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr jetzt auf einem Segelboot sitzt, ich war noch nie drauf, ja, also ich habe noch nie gesegelt, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn es dort zu einer unmittelbaren Rückmeldung von irgendjemandem kommt, da habe ich ja nicht unbedingt die Zeit, mich jetzt in einen Schmollwinkel zurückzuziehen, sondern da muss ich handeln, ja, weil da passiert ja was und wenn ich es nicht tue, stelle mir jetzt auch wieder so vor, das kann ja sehr schnell sehr gefährlich werden dort.
Ja.
Ja. Das heißt, muss ich das da vielleicht dann auch ganz anders trennen können und hilft mir das dann auch im Umgang mit in anderen beruflichen oder auch privaten Dingen, dass ich besser in der Lage bin zu trainieren? Also mit anderen Worten, sollten eigentlich alle Leute einmal so eine Segelausbildung durchmachen, um mit Kritik auch besser umgehen zu können.
Also jetzt pass auf, das ist natürlich ein weites Feld, das wir jetzt aufmachen, gell? Tatsächlich glaube ich das. Ich glaube tatsächlich, dass diese Feedback-Kultur im englischen System, im englischen Bildungssystem und die RYA ist der integrale Bestandteil auch der englischen Bildung, dass diese Feedback-Kultur sehr viel weiterentwickelt ist als bei uns. Und Feedback hat ganz klare Regeln, auch zeitliche Regeln. Du hast jetzt angeschnitten, Sascha, dass das in der Situation es manchmal auch sehr schnell gefährlich werden kann. Es ist auch ganz klar geregelt, zum Beispiel im Segelsport, wann Zeit für echtes Feedback ist und wann nicht. Es ist ganz klar und es wird im Vorfeld schon geklärt vom Segeltörn, dass während eines Manövers nicht die Zeit ist zum Diskutieren, dass während der Tätigkeit am Schiff selber sozusagen schlichtweg die Fäden beim Skipper, bei der Skipperin zusammenlaufen. Die Dinge werden ausgeführt und diskutiert wird dann später, weil alle wissen, dann gibt es einen definierten Raum, eine definierte Zeit für Feedback. Und dann sitzt man sich auch zusammen und dann spricht man auch darüber. Und dann hat dieses Feedback auch keine zufällige Reihenfolge, so in dem Sinn, dass man einfach mal alles los wird, was einen gestört hat, sondern diese Feedback-Kultur, die hat eine ganz klare Struktur und das lernt man zum Beispiel auch im Rahmen dieser RYA-Ausbildung. Wie gebe ich ein klar strukturiertes Feedback bestmöglich so, dass die Person, die es betrifft, das auch bestmöglich aufnehmen kann? Und das ist super interessant. Da gibt es ein paar grundsätzliche Regeln und da muss ich jetzt sagen, ich meine, ich bin Didaktiker und Pädagoge und habe aber tatsächlich aus meiner Segelausbildung, aus meiner Segelinstruktorenausbildung aus England mir eine Scheibe abgeschnitten und habe das hier irgendwie in meinen Unterricht an der Uni und der Pädagogischen Hochschule einfließen lassen, wie man bestmöglich Feedback gibt, sodass die befeedbackte Person das auch bestmöglich aufnehmen kann. Da gibt es ein paar ganz einfache Tricks, die einfach funktionieren.
Erzähl.
Ja, ganz einfach. Zum Beispiel wissen wir alle, dass es uns sehr leicht fällt, unsere eigenen Gedanken zu akzeptieren. Also wenn ich dich jetzt frage, Sascha, ja Sascha, wie ist er denn gegangen bei der und jenen Tätigkeit? Hast du das Gefühl, du würdest das nächste Mal nochmal gleich machen oder würdest du was anders machen das nächste Mal? Und dann beginnst du zu erzählen und dann kommst du während des Erzählvorgangs quasi in eine Art Reflexion über dein eigenes Tun. Und während du reflektierst, entwickelst du eine gehörige Portion Kritik an dir selber. Und ich sage, okay, genau, das hätte ich eigentlich sollen anders machen. Das hätte man können so und so machen. Genau, du hast recht. Das nächste Mal könnte ich es eigentlich so machen. Das war ja eigentlich nicht optimal. Das kommt dann von dir selber als befeedbackter Person. Und ich sage dann als der offizielle Feedbacker sozusagen, sage ich, ja, genau, du hast recht. Das würde ich auch unterstreichen. Mach's doch so. Und dann hast du aber das Gefühl, das sind ja deine eigenen Gedanken.
Okay, das heißt, die Lösung kommt von mir selber,
genau,
de facto. Also ich habe nicht einfach nur gekriegt, das war falsch und das machst du in Zukunft besser so.
Ich stelle nur die richtigen Fragen. Ich stelle an der richtigen, zur richtigen Seite die richtigen Fragen und lock aus dir die Kritik selber hervor sozusagen. Und dann kannst du es gut annehmen oder wesentlich besser, als wenn jemand da sitzt und von oben herab doziert und sagt, hey Sascha, aber das muss nächstes Mal so oder so oder so oder so sein.
Das ist ja ein sehr spannender Ansatz, das muss ich mal ja merken. Das ist ja auch ein sehr spannendes Thema wahrscheinlich. Also denke jetzt nur, wenn ich jetzt an mein privates Umfeld denke, wo es um den Umgang mit den Kindern geht zum Beispiel. Ja. Die dazu zu bringen, das so zu machen, ist wahrscheinlich viel leichter, sie dann für irgendwas zu bewegen, als wenn ich es ihnen einfach nur von oben ansage. Und in einem Unternehmen vermute ich ja dann genauso. Wenn ich als Führungskraft das mit meinem Team mache, dann habe ich die ja intrinsisch dazu gebracht, etwas zu tun, was ich eh will, zu machen. Ja.
Genau.
Zur richtigen Zeit. Die haben auch das Gefühl, es ist ihre Idee.
Genau, genau. Zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellen. Und dann hat der befeedbackte Mensch das Gefühl, ja, das ist ja meine Idee, die ich entwickelt habe. Und ich als Feedback-Person sozusagen habe dann plötzlich eine gute Rolle. Ich bin nicht mehr der, der Fehler aufdeckt, sondern ich bin dann plötzlich der, der bestätigt und bestärkt. Und dann kann das alles viel besser angenommen werden.
Ja.
Aber das ist nur einer von vielen Tricks, von vielen pädagogischen Kniffen, die in der Arbeit gang und gäbe sind und die ich tatsächlich auch von dort mitgenommen habe ins universitäre Leben in Tirol.
Also da kann man schon sagen, das sind wirklich Unterschiede, die sich feststellen lassen, weil ich kenne jetzt eigentlich solche Sachen bei uns, wenn ich an meine Schulbildung und an meine Ausbildung insgesamt das ein bisschen weiter zurückdenke, war das schon eher immer sehr hierarchisch geprägt von oben nach unten. Ja. Ich sage dir an, du tust, dann kontrolliere ich dich und dann streiche ich dir die Fehler an, was falsch war und was richtig war. Mhm. Und dann musst du das verbessern und dann übst das und dann kannst du es so auf die Art. Ja. Also das ist ja viel spannenderer und eigentlich auch angenehmer Ansatz, da macht ja auch das Lernen dann gleich mehr Spaß, finde ich.
Vollkommen klar. Weißt du, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, möchte auch nicht verallgemeinern. Ich weiß genau, es gibt in Österreich viele Menschen, die sehr, sehr tolles Feedback zu leisten imstande sind. Keine Frage. Ja. Aber so tendenziell glaube ich tatsächlich, dass wir in die richtige Richtung denken. Ich glaube, dass in unserer Kultur der Umgang mit Feedback und Kritik problembehafteter ist als in England. Das glaube ich tatsächlich. Da hat die Feedback-Kultur einen sehr, sehr hohen Stellenwert und auch die Struktur des Feedbacks einen sehr hohen Stellenwert.
Ich glaube, da gibt es ja auch so ein Thema, was ich ja sehr spannend finde, nämlich ist hier immer dieses einmal der das Feedback bekommt und dann aber auch der das Feedback gibt. Weil was ich nämlich auch feststelle oft in solchen Konstellationen ist ja, dass dann sehr oft derjenige, der das Feedback gibt, beleidigt ist, weil die andere Person den Ratschlag vielleicht nicht befolgt oder sagt, ja, okay, denke drüber nach und dann aber zum Schluss kommt, nein, setze ich nicht um. Ja? Und der Formel ist der das Feedback gibt, der Beleidigte. Und ich glaube, das ist ja so ein Thema, man muss ja auch mit dem umgehen können, dass es auch okay ist, dass ich ein Feedback oder einen Ratschlag, um den mich jemand vielleicht fragt, zwar geben kann, aber dass es nicht gesetzt ist, dass der das dann umsetzen muss. Ja?
Vollkommen richtig, bin ich bei dir. Aber du als feedbackgebender Mensch kannst einfach sagen, weißt du was, also ich weiß, wenn du das umsetzen wirst oder würdest, dann wäre das für dich ein wesentlicher Schritt nach vorne. Aber es ist natürlich deine Entscheidung. Du kannst es machen oder nicht. Und die Entscheidung liegt dann immer bei der Person, die das Feedback betrifft sozusagen. Und ich bin also keinem böse, wenn das nicht umgesetzt wird, weil die Konsequenzen des Handels muss ja immer die befeedbackte Person tragen sozusagen. Ja. Also das ist vollkommen klar.
Aber ich glaube, das ist schon ein spannender Punkt, also mit dieses ganze Thema Feedback-Kultur. Ich glaube, da könnte man komplett eigene Folge einmal machen, da gibt es ja tausend Sachen, über die man da reden kann, weil eben auch da spielt ja auch mit hinein, glaube ich, dass es, und das schätze ich jetzt mal, dass es in England nicht so viel anders sein wird, wie zum Beispiel auch in den USA, die ja einen ganz anderen Umgang mit Erfolg haben. Ja? Während ich aber so sehr oft das Gefühl, in Österreich, in Deutschland, Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber ist vielleicht ähnlich, da tut man sich schwer, wenn jemand anderer Erfolg hat. Ja? Man hat immer so ein bisschen, es schwingt da so unterschwellig immer ein bisschen ein Neid mit oder man gönnt sogar jemanden, wenn er scheitert. Ja.
Und
im schlimmsten Fall, sage ich mal, oder so. Also nicht jetzt im Sinne von, Gott sei Dank hat er das jetzt nicht geschafft, aber man hat schon so ein bisschen oft dann dieses, man fühlt sich selbst bestätigt, wenn jemand anderer keinen Erfolg hat. Und das ist ja eigentlich ein totaler ein schräger Gedanke, den es da gibt. Das gibt es in Amerika nicht. Mir hat das einmal einer so quasi erklärt. Da hat man gesagt, naja, wenn ein Friseur in Österreich einen Porsche fährt, ja, dann denkt man sich nur, der das alles nur mit Schwarzgeld macht, der betrügt, das ist ein Gauner. Mhm. Ja. Und wenn er in Amerika der Friseur mit einem Porsche vorfährt, dann denkt man sich, das muss ein super Friseur sein, sonst kann sich der kein Porsche leisten. Ja. Und diese Gedanken finde ich ja eben dann so spannend. Mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man aus dieser Kultur wahrscheinlich ein bisschen mehr mitnehmen könnte, ja, dieses
vielleicht,
Erfolgsdenken.
Vielleicht. Ja, also das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ja, das mit dem Feedback ist schon integraler Bestandteil unserer Denkweise im englischen Bildungssystem. Das ist schon so tatsächlich, ja.
Clemens, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, du bist ja in einem gewissen Grad auch Kollege von mir. Das heißt, ja, du bist ja selber auch sehr erfolgreicher Podcast-Host, machst den OLB, Ocean Life Podcast. Wir werden den in den Shownotes auch verlinken. Der ist für alle Segelinteressierten, glaube ich, echt ein sehr guter Podcast, soweit ich als Laie das beurteilen kann. Was mir auffällt, ja, bei deinem Podcast ist, du gehst daher und gibst unglaublich viel Wissen preis. Ja? Mhm. Also Dinge, wo man jetzt eigentlich sagen könnte, naja, macht er sich da nicht eigentlich sein eigenes Geschäft kaputt, indem er einfach hergeht und das haarklein erklärt, wie etwas funktioniert, wie das abläuft, wie das geht? Ja, ja. Die könnten ja genauso gut einen Kurs bei dir dann buchen und zu dir in die Segelschule quasi kommen. Ja. Was ist da der Hintergedanke, einen Podcast so aufzusetzen und dieses ganze Wissen herzugeben?
Also das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Der Hintergedanke ist einfach der, dass ich im Podcast, in diesem Ocean Life Podcast, die Möglichkeit nutze, meine Expertise unter Beweis zu stellen und auch meine Fähigkeit, Dinge, die kompliziert sind und komplex sind, einfach darzustellen. Und das ist vor allem das, was bei den Leuten hängen bleibt. Die Leute sind schon so reflektiert, die meisten, dass sie sich nicht denken, einmal Podcast hören und schon kann ich segeln. Sondern sie
also
hören.
Das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht.
Okay, gut, also dann muss ich den Plan leider wieder über Bord werfen, ja, im Wortsinn.
Das funktioniert nicht. Aber was bei den Leuten schon hängen bleibt, und ich kann dir sagen, das weiß ich jetzt schon, weil viele Leute, die bei uns zu unserem Podcast hören, die kommen dann als Segelschülerinnen zu uns nach England, die sagen ganz konkret, ich habe dich im Podcast oder ich habe im Podcast schätzen gelernt, wie ausführlich und wie gut man Dinge erklären kann, wie verständlich plötzlich Dinge werden, die vorher unverständlich waren und sind von der Gesamtfülle und der Expertise tatsächlich beeindruckt, das darf ich so sagen. Das heißt, ich nutze den Podcast dahingehend, meinen Expertenstatus unter Beweis zu stellen einerseits und andererseits auch meine pädagogischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und das wirkt bei meiner Zielkundschaft und die sagen, okay, da möchte ich meine Segelausbildung machen. Das ist der Punkt. Und es wirkt tatsächlich. Also es kommen immer mehr Leute direkt aus dem Podcast auf mein Segelboot.
Vom Podcast zum Segelboot. Das ja, ist genau. Eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Da kann man gar nicht mehr viel anderes dazu sagen. Aber weil wir ja relativ kurz vor Weihnachten stehen, möchte ich dich noch ganz kurz fragen, wenn du was wünschen könntest, wenn einen Wunsch frei hättest, egal, sei es jetzt privat, sei es beruflich oder für die Welt, was würdest du dir wünschen?
Boah, das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage. Also, puh.
Kann auch ein perfekt eingeschenktes Weißbier sein. Also, das ist auch also, okay.
Ich bin kein Biertrinker. na, also, Sascha, das ist jetzt wirklich für mich sehr schwierig zu beantworten. Also, ich würde mir wünschen, dass wir friedlicher zusammenleben. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Wertehierarchie wieder überdenken. Ich würde wünschen, dass wir in Frieden auf unserem Planeten leben und den schätzen und auf den Planeten aufpassen. Vielleicht kann man das so sagen. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mir wünsche, aber das ist schon ein vordringliches Thema für mich. Mich bringt emotional diese unfriedliche Zeit schon sehr, sehr durcheinander, muss ich sagen. Und auch die Tatsache, dass wir in Bezug auf Umweltschutz und Planetenschutz sozusagen sehenden Auges an die Wand fahren mit 120 km/h. Das kann ich eigentlich nicht wirklich fassen. Das sind Dinge, die beschäftigen mich tatsächlich ständig eigentlich, abgesehen von privaten Dingen, die ich mir wünsche oder irgendjemandem wünsche, aber ja.
Aber das ist natürlich jetzt vermutlich schon auch gegeben durch deine Vorgeschichte als Biologe und dann eben auch als Expeditionssegler. Du kommst natürlich in Gegenden, wo man ja wahrscheinlich auch die Auswirkungen jetzt von der Klimakrise unmittelbar mitbekommt, weil wenn du jetzt wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, da irgendwo hoch im Norden oben segelst und das, was nicht vergleichst vielleicht mit vor 10 Jahren oder 15 Jahren, gehe ich schon davon aus, dass sich da einiges geändert hat. Ich sehe es ja auch, wenn ich auf die Berge gehe, wenn ich auf einen Gletscher gehe, wenn ich mir da zurückdenke, wie das war, wo ich als Kind mit meinem Onkel auf die Berge gestiegen bin oder wenn ich heute drauf gehe, da ist lang kein Gletscher mehr, wo ich früher schon Steigeisen angezogen habe.
Ja, also genau so ist es ja. Wir sind unterwegs in den allerschönsten Gegenden. Wir sind achtsam unterwegs. Wir sind unterwegs unter Einhaltung aller ökologischen Prinzipien. Genau, wir machen Naturbegegnungen auf Augenhöhe in kleinen Gruppen sehr respektvoll und tauchen so intensiv in die Lebewelt vor Ort ein, auf Spitzbergen zum Beispiel oder in Grönland oder in Island, dass wir die unglaubliche Schönheit und die unglaubliche Wirkkraft dieser Natur so direkt erleben, dass man gar nicht anders kann, als dann das, was man erlebt, auch schützen zu wollen. Das ist unser Weg zu arbeiten.
Dann wünsche ich mir jetzt was, nämlich, dass vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer irgendwann einmal so eine Reise mit dir machen, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist nämlich wunderbar, dieses, wenn man das einmal gesehen hat, dass man es dann auch wirklich schützen will und vielleicht brauchst das mehr. Lieber Clemens, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Mir hat das jetzt einmal ein bisschen gefreut, wieder einmal einen Tiroler Dialekt zu hören. Ich sitze ja in Wien, oder einen Tiroler Engländer sozusagen einmal ein Interview zu machen. Hat sehr viel Spaß gemacht, habe ein bisschen was erfahren über das Segeln. Ob ich mich aufs Boot traue, weiß ich noch immer nicht. Über Podcast kann ich es nicht lernen, habe ich erfahren. Aber ich sage jedenfalls nochmal Danke und wünsche dir und deiner Familie noch eine schöne Vorweihnachtszeit, erholsame Feiertage und vor allem auch ein sehr erfolgreiches nächstes Jahr. Und wie sagt man beim Segeln?
Immer Handbreit Wasser unterm Kiel, das ist das Wichtige.
Dann wünsche ich dir auch das.
Genau. Und Fair Winds, sagt man dazu.
Fair Winds, okay.
Es ist an mir, dir zu danken. Vielen Dank für das sehr nette persönliche Gespräch. Vielen Dank für die Gelegenheit, meine Ideen hier vorstellen zu dürfen. Es ist mir ein großes Vergnügen und Ehre, mit dir das zu machen und wünsche auch dir alles Beste und wir bleiben in Kontakt.
Dankeschön.
Ich gehe segeln, raus aufs Wasser in den Wind. Ich gehe segeln, mir egal, wo ich morgen bin. Ohne Arbeit, ohne Eile. Treib ich langsam vor den Wind, sonne mich in Langeweile. Ich bin so glücklich wie ein Kind.